Es ist Dienstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily in der S. Und das hört sich für mich immer noch so ein bisschen komisch an, um den Drittplatzierten der letzten Bundesliga-Saison geht, um den FC Bayern. Wir wollen die Erkenntnisse aus dem ersten Bundesligaspiel unter Vincent Kompany besprechen und vor allem natürlich die, Zitat, Abwehr, die wenig abwehrt. Mein Name ist Michael Bächle, aber dieses schöne Zitat, das stammt nicht von mir, sondern von dem Mann, der mir jetzt zugeschaltet ist und der gleichzeitig auch der Mann war, der mir in diesem Jahr als allererster zum Geburtstag gratuliert hat, was aber daran lag, dass er es schon am Tag davor getan hat. Und damit frohe Weihnachten, Mario Krischl.
Hallo.
Mario, vielen Dank nochmal. Aber bevor wir zum FC Bayern kommen, müssen wir noch kurz über unsere neu gewonnene Verwandtschaft reden. Du bist seit kurzem neuer Host unseres Schwester-Podcasts Kicker Meets the Zone. Gestern gab es die zweite Folge in neuer Besetzung. Erzähl mal, wie ist es angelaufen? Was ist anders? Was ist neu?
Das wäre natürlich doof, wenn ich jetzt sage, es lief nicht gut. Macht Spaß. Also wir sind jetzt zu dritt. Der Kollege Niklas Baumgart, euer ehemaliger Kicker-Daily-Host Matthias Dersch.
Wir haben ihn gerne abgetreten.
Ja, den haben wir uns gekrallt. Ja, und wir haben so ein bisschen in Rubriken gearbeitet oder arbeiten in Rubriken und schauen, dass wir ein bisschen Struktur reinkriegen, dass wir möglichst die Stunde nicht überschreiten. Das war das Ziel, das haben wir schon in der zweiten Folge nicht geschafft, da haben wir eine Stunde drei. Und dass wir Interviewfolgen jetzt als Sonderfolgen machen. Ansonsten quatschen wir mit unseren Kicker-Kollegen und mit unserer The Zone-Crew, Sepp Kneißl, Sven Yahut oder Jan Platte. Und ja, reden über die Bundesliga, über Europa, über was weiß ich. Also alles dabei, hört unbedingt rein.
Absolute Hörempfehlung. Du wirst aber neben deiner Hostrolle weiterhin auch den FC Bayern für uns als Reporter begleiten und den FC Augsburg und hast deshalb auch den Saisonstart des FC Augsburg, aber auch den Saisonstart des FC Bayern in Wolfsburg genau verfolgt. Das erste Bundesligaspiel unter Vincent Kompany. Was lässt sich denn bis jetzt sagen? Was macht das Bayern-Spiel unter Kompany bis jetzt aus? Was macht er vielleicht auch anders als Thomas Tuchel?
Also es ist auf jeden Fall intensiver, würde ich sagen. Das hat man schon in der Vorbereitung erahnen können. Dass in der Vorbereitung ein großer Fokus auf der Fitness liegt, das ist ja keine neue Erkenntnis von Kompany. Aber es war schon auffällig, wie sehr er seine Mannschaft, sage ich jetzt mal, getrieben hat. Und das war auch das Feedback der Spieler. Also da war schon Zug drin. Und ich finde, das sieht man im Spiel. Also das erste Testspiel, das ich da gesehen habe in Südkorea gegen Tottenham, da war es gleich auffällig, dieses sehr, sehr intensive und hohe Pressing, das natürlich gerade gegen solche Mannschaften, die auch den Ball haben wollen, ja extrem auffällig wird. Dass das in der Liga und auch dann zum Beispiel im DFB-Pokal in Ulm ein bisschen weniger wird, das ist ja auch klar. Weil, obwohl der FC Bayern jetzt in den vergangenen Jahren nicht mehr dieser furchteinflößende Gegner von einst war, ist es ja trotzdem normal, dass sich ein Zweitliga-Aufsteiger wie Ulm eher zurückzieht oder auch der VfL Wolfsburg die Bayern erstmal spielen lässt. Und ich fand's bemerkenswert. Sie haben sich ein paar Minuten das mal angeschaut in Wolfsburg am Sonntag und dann das Kommando übernommen. Und diese Intensität, da haben sie den VfL, finde ich, ganz schön erdrückt. Und hätten zur Pause auch ja höher führen müssen. Und was dann passiert ist, das ist wahrscheinlich deine nächste Frage.
Sehr gut antizipiert. Man merkt, dass du jetzt richtig drin bist im Podcast-Game. Du hast gestern einen sehr lesenswerten Text geschrieben, wie ich finde, über das Innenverteidiger-Duo Upamecano und Kim mit dem gerade schon genannten Zitat der Abwehr, die wenig abwehrt und dem Titel berechnend unberechenbar. Erklär doch mal vielleicht auch für die wenigen Menschen, die den Text nicht gelesen haben, warum genau sind diese beiden für dich so berechnend unberechenbar?
Ja, es ist ja, kann man das noch Running Gag nennen? Also aus Bayern-Sicht sicher nicht. Es ist schon ein Stück weit tragisch, wie sehr diese ja doch hoch veranlagten Verteidiger sich eigentlich von einem Verderben ins nächste stürzen. Also frische Erinnerungen sind wahrscheinlich immer noch bei vielen die Fehler von Min-Jae Kim im Champions League Halbfinale gegen Real Madrid. Oder man darf ja nicht vergessen, in der Rückrunde haben ja, oder zum Ende der Rückrunde haben ja eigentlich Matthijs de Ligt und Eric Dier da das Zepter übernommen und es auch richtig gut gemacht, weil solide, weil sie eben als Abwehrspieler Bälle abgewehrt haben. Und das relativ sicher, ohne große Schnackerei, ohne viele Fehler. Ja, und dann erinnere ich mich an das Ligaspiel in Heidenheim. Das war, meine ich, vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Arsenal, als, ich weiß nicht, ob er schonen wollte oder ob er sie sich mal wieder angucken wollte. Da hat Tuchel dann Min-Jae Kim und Upamecano wieder reingeworfen und es hätte eigentlich nicht furchtbarer laufen können. Ich glaube, der eine hat von uns die Note 6 bekommen, der andere die 5,5 und das bei allem Respekt beim Aufsteiger Heidenheim. Und das war, ja, wenn man so will, so der letzte Vorbote, dass dass das mit denen echt schwierig ist. Und dann hat sich De Ligt vor dem Hinspiel gegen Real im Halbfinale verletzt. Kim kam wieder rein und hat genau so weitergemacht. Also es kommt dann irgendwann der Punkt, wo du dich einfach nicht mehr rausreden kannst. Der eine hat über 40 Millionen gekostet, der andere hat 50 Millionen gekostet. Und dann sind die Fehler in dieser Häufigkeit dann irgendwann nicht mehr zu verzeihen. Und das geht dann vielleicht in Wolfsburg gerade noch gut, aber das ist dann auch nur eine Frage der Zeit, bis es halt auch in der Liga nicht mehr gut geht. Von Champions League brauchen wir ja gar nicht erst anfangen. Also es ist auf jeden Fall bedenklich.
Es war auch kein Geheimnis, dass die Bayern auf dieser Position eigentlich auf dem Transfermarkt noch tätig werden wollten. Da hieß es immer, Jonathan Tah kommt, wenn Matthijs de Ligt geht. Jetzt ist de Ligt weg, aber Tah ist nicht da. Wie wahrscheinlich hältst du es, dass da noch was passiert bis zum Deadline-Day?
Also es war jetzt zumindest bis zuletzt so, es hatte sich ja im Juli, Ende Juli schon der Neuzugang Hiroki Ito verletzt. Mittelfußbruch, wurde operiert. Der wird vermutlich irgendwann nach der ersten Länderspielpause zurückkommen. Dann hat sich nach dem Pokalspiel in Ulm Josip Stanisic im Training Außenbandriss im Knie zugezogen, wurde ebenfalls operiert. Der wird jetzt auch noch ein bisschen länger ausfallen. Und dann war natürlich die Frage direkt, weil dann erinnere ich mich, war der Dienstag danach, war nochmal ein Testspiel gegen Zürich. Da haben wir natürlich dann Max Eberl auch gefragt, hey, jetzt sind zwei verletzt und De Ligt ist weg, Masraoui ist weg, macht ihr noch was? Und da hieß es, nee, der Kader steht. Die beiden fallen ja nicht so lange aus, der Kader steht. Wir haben uns extra dafür entschieden, dass wir diese Größe moderieren wollen, das passt so. Und jetzt am Sonntag in Wolfsburg hat dann der Sportdirektor, Christoph Freund, ja so ein bisschen zurückgerudert, hat gesagt, von wegen, wir werden sehen. Also das klang dann schon wieder ein bisschen vorsichtiger und wenn man dann zwischen den Zeilen lesen möchte, das heißt mal, wir halten Augen und Ohren offen und unter Umständen passiert noch was. Ausschließen würde ich zurzeit tatsächlich nichts.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Irgendwie erinnert mich dieser De Ligt-Verkauf ein bisschen an die Vorsaison, als die Bayern ja auch Pavard und Stanisic auf der gleichen Position abgegeben haben, ohne so großartigen Ersatz dann für hinten rechts parat zu haben. Und zumindest in der Hinrunde war ja bis zur Verpflichtung von Eric Dier dann im Winter auch schon in der Innenverteidigung die Personallage dünn. Jetzt mal ganz platt und blöd gefragt, warum passiert den Verantwortlichen das jetzt schon wieder?
Naja, der Verkauf von De Ligt war einfach geplant. Sie wollen und müssen das Gehaltsgefüge senken. Und De Ligt zählte dann nun mal zu den Top-Verdienern und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, das kann man dann verstehen, muss man nicht, aber ist okay, weil zur Wahrheit gehört eben auch, dass De Ligt sich nicht überall durchgesetzt hat und er hat ja auch bei der EM zum Beispiel keine Minute gespielt. Wenn die Jungs gesund sind, und das ist natürlich ein großes Wenn, ja, dass dieser Fall ist ja fast nie gegeben, Optionen gibt es schon noch genug. Du hast Kim und Upamecano, du hast Eric Dier, du hast Leon Goretzka, der ja nicht gehen möchte, der gehen könnte, aber der nicht gehen möchte und der als Aushilfsinnenverteidiger unter Tuchel schon öfter einen guten Eindruck hinterlassen hat, der jetzt auch im Testspiel sich zeigen durfte gegen einen jetzt nicht sehr herausfordernden Gegner aus Zürich, aber er hat's solide gemacht, er kann das spielen. Und dann hast du ja, wenn sie dann wieder da sind, Ito, der eigentlich Linksverteidiger spielen soll, Stanisic, der eigentlich Rechtsverteidiger spielen will, aber beide sind ja auch gelernte Innenverteidiger. Das heißt, wenn die Jungs mal wieder zurückkommen, dann hast du da schon eine große Gruppe. Palinha hat, glaube ich, in Portugal auch schon mal Innenverteidiger gespielt. Das sind dann natürlich keine 1A-Lösungen und vielleicht auch nicht 1B, aber Optionen gäbe es schon genug.
Mario, weniger Sorgen hat der FC Bayern in der Offensive. 3 Tore in Wolfsburg und keins davon von Harry Kane. Der wird aber heute Abend trotzdem ausgezeichnet und zwar mit dem Golden Schuh für den besten Torschützen Europas in der Vorsaison. Und Mario, du wirst dabei sein. Was kann man da heute Abend erwarten? Worauf stellst du dich ein? Was ziehst du an?
Ja, also natürlich schönen Anzug, ne? Standesgemäß in Löwenblau. Nein, Spaß. Also ich habe jetzt keinen roten Anzug, das wäre auch ein bisschen komisch. Ja, also unsere Chefs sind da, Jörg Jakob, Rainer Franzke, das ist ja Tradition, dass der Kicker dann für den Bundesliga-Gewinner, sage ich mal, den Golden Schuh überreicht, also für den Golden Schuh-Gewinner aus der Bundesliga. Mein Kollege Georg Holzner und ich, wir fahren hin im Anzug, natürlich, so steht's auf der Einladung. Unser Videoteam ist dabei, also ich glaube, es wird auch live übertragen, 18.30 Uhr oder sowas. Ja, schauen wir mal. Ich bin jetzt nicht so der Gala-Mensch. Vielleicht werde ich es ja noch.
Dann wünsche ich dir schon mal ganz viel Spaß auf der Gala heute Abend. Ich habe gehört, du lässt dir jetzt vorher noch die Zähne richten. Deshalb entlasse ich dich auch an dieser Stelle. Vielen Dank für deine Einblicke, Mario.
Alles für Harry. Ja, danke schön. Ciao.
Ja, also wir haben es gerade gehört. Heute Abend erhält Harry Kane also den Golden Schuh. Was heute sonst noch wichtig ist in der Welt des Fußballs, das erfahrt ihr jetzt in den News.
Musik.
Bruno Labbadia hat ein neues Engagement, mit dem nicht viele gerechnet hatten. Der langjährige Bundesliga-Trainer ist neuer Nationaltrainer von Nigeria und soll die Super Eagles noch zur WM 2026 führen, nachdem der Start in die Qualifikation unter seinem Vorgänger Finidi George mit nur 3 Punkten aus 4 Spielen misslungen ist. Labbadia ist bereits der 6. Deutsche, der nigerianischer Nationaltrainer wird. Sein letzter Trainerposten in Deutschland beim VfB Stuttgart liegt mittlerweile schon knapp 1,5 Jahre zurück. Und vom Transfermarkt gibt es wenige Tage vor dem Deadline-Day natürlich auch einige News. So wurde Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund für Gespräche mit einem anderen Club freigestellt, wie der BVB mitteilte. Dabei handelt es sich wohl um den französischen Club OGC Nizza, der Moukoko wohl verpflichten will. Der deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen trennt sich wohl von Odilon Kossounou, der vor einer Leihe mit Kaufpflicht zu Atalanta Bergamo steht. Und ein paar Deals sind heute auch schon fix über die Bühne gegangen. Felix Udokal verlässt den FC Augsburg und wird für ein Jahr zu Beşiktaş Istanbul verliehen. Der türkische Club besitzt im Anschluss eine Kaufpflicht. Union Berlin hat Wu Yong Yong vom VfB Stuttgart für ein Jahr ausgeliehen. Und die TSG Hoffenheim hat den französischen Rechtsverteidiger Valentin Gendré vom Serie A-Club US Lecce verpflichtet. Im Laufe des Tages wird sich an der Transferfront sicherlich noch einiges tun. Up to date bleibt ihr natürlich immer mit unserem Transferticker in der Kicker-App. Und mit diesem Hinweis darf ich euch in den Kicker Daily Feierabend entlassen. Heute Abend dann unter anderem noch DFB-Pokal. Der VfB Stuttgart muss bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster ran. Ist ja alles andere als gut in die Saison gestartet, der VfB. Wenn ihr mehr zu den Hintergründen dieses schwäbischen Struggles wissen wollt, dann kann ich euch noch die Folge von gestern ans Herz legen. Da hat mein Kollege Martin Rosa mit unserem VfB-Experten George Malcidus gesprochen. Ansonsten hört ihr uns wie gewohnt morgen wieder. Ciao, ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 11.30 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.